Menschen, Themen, heiße Quellen. Der Wiesbaden-Podcast mit Daniela Georgi und Dirk Alexander Lude.
Zu Gast ist heute der Historiker Dr. Jörg Koch, der ein wundervolles Buch geschrieben hat, Wiesbaden, 55 Meilensteine der Geschichte. Und dann wollen wir heute mal ein bisschen in die Geschichte einsteigen. Schönen guten Tag, Herr Dr. Koch.
Guten Tag.
Hallo auch von mir.
Herr Dr. Koch, was macht denn die Stadt Wiesbaden historisch so interessant?
Also für mich, nach meiner Erfahrung, Begegnung mit dieser schönen Stadt, die einmalige Bausubstanz. Also ich kenne keine Stadt, weit und breit hier in Deutschland zumindest, die über so ein reichhaltiges Erbe an Gründerzeitbauten und vor allem Jugendstilbauten verfügt. Das ist für mich immer wieder faszinierend. Und diese Bausubstanz, prachtvolle Bausubstanz, begegnet mir ja schon als Bahnfahrer, wenn ich hier den schönen Kopfbahnhof betrachte, ja, mit wachen Augen durch das wunderbare Gebäudelauf. Also das ist für mich der Höhepunkt dieser Stadt.
Also der Empfang ist schon großartig in Wiesbaden, so architektonisch.
Architektonisch.
Sie haben aber 55 Meilensteine ausgesucht, es geht nicht nur um Architektur. Wie kamen Sie denn auf diese 55 Meilensteine?
Das ist richtig. Also zunächst hat der Verlag diese 55 Kapitel vorgegeben. In der Auswahl war ich natürlich frei. Das Buch ist festgelegt, was das Format anbelangt, Seitenzahl und. Und dann habe ich mich auf die Suche gemacht und mit wachen Augen Wiesbaden erlaufen vor allem und dachte, das wäre ein Kapitel wert und das. Und ich wollte mich natürlich auch abheben von herkömmlichen Stadtführern. Also in diesem Band finden Sie Kapitel, die für Stadtführer untypisch sind, zum Beispiel Einblick in das Goldene Buch der Stadt von 1902 oder die Geschichte der Stadtbeleuchtung, dann die Städtepartnerschaft. Ja, das finden Sie in der Regel in den Stadtführern so nicht.
Sie beginnen ja mit der römischen Gründung als Aquae Martiacorum. Welche Spuren aus dieser Zeit sind denn heute noch in Wiesbaden sichtbar?
Wenig insgesamt natürlich, vor allem im Museum oder in den Museen, Römersteine, Grabsteine, Relikte aus dieser Zeit und dann das sogenannte Römertor. Das ist vielleicht noch sehr eindrucksvoll und die sichtbarste Erinnerung.
Das sind ja auch die warmen Quellen, die noch hochsprudeln, wahrscheinlich aus der Römerzeit sogar noch. Kommen wir aber jetzt mal zu einem Ort, wir sind jetzt hier im Rathaus und genau gegenüber, wenn wir hier aus dem Fenster schauen, ist das alte Rathaus. Und dieses, habe ich auch gelernt in Ihrem Buch, ist das älteste Gebäude in der Innenstadt.
Das ist richtig. Die Stadt war ja mehrfach zerstört, weil es insgesamt gesehen, oder wenn man mal die Stadt auch vergleicht mit der großen Nachbarstadt, in der es ja auch mehr römische Relikte gibt, nämlich Mainz, ist er doch vergleichbar jung als Ansiedlung. Die Blütezeit der Stadt war im 19. Jahrhundert. Das heißt, die Kernstadt war insgesamt gesehen doch kleiner und oft dann zerstört. Also übrig geblieben ist das Rathaus aus der Zeit um 1600.
Und dann wurde übergesiedelt später mal, weil dieses Rathaus zu klein wurde?
Ja, das haben sie in allen Städten. Ja, die Städte erweitern sich so Mitte des 19. Jahrhunderts, auch im Zuge der Industrialisierung, der Bevölkerungsentwicklung, auch des Wunsches dann nach Repräsentation. Und es entsteht dann hier um 1890 dann auch tatsächlich vollendet, dieses prachtvolle, wunderbare Rathaus, das man also auch suchen kann in Deutschland.
Es gibt
ganz wenige Städte, die über solch ein Zentrum der politischen Macht verfügen.
Ist ja auch wunderbare Filmkulisse für der Staatsanwalt. Die Stadt hat einiges zu bieten.
Genau, Wiesbaden war ja tatsächlich, oder hatte seine Blütezeit ja auch gerade als Residenzstadt der Herzöge von Nassau. Wie hat denn diese Zeit das Stadtbild geprägt und vor allem die gesellschaftliche Struktur?
Also es entstanden immer mehr Repräsentationsbauten. Kulturelle und natürlich auch die der Verwaltung dienten. Bis hin letztendlich dann als Höhepunkt, vielleicht auch als Abschluss, der Bahnhof. Für eine Residenzstadt natürlich auch wichtig, wobei hier die Residenzstadt 1904 oder Anfang des 20. Jahrhunderts längst abgeschlossen war. Aber die Stadt spielte immer noch eine wichtige Bedeutung. Denken Sie an Schloss Biebrich, das fällt jetzt in die Zeit der Residenz, das wird ausgebaut. Dann an das Stadtschloss hier. Ja, das sind so die wichtigsten und einmaligen Höhepunkt, was die Architektur anbelangt.
Und gesellschaftlich habe ich gelernt, ich war neulich bei Henkel, da ist ja dieses wunderbare Gebäude auch entstanden. Ja. Das Richard Wagner wollte da ja mal ein Festspielhaus bauen, habe ich auch gelernt. Und da gab es ja diese Kur. Und Kur war ja damals, auch das wurde mir erzählt, nicht man fährt mal 2-3 Wochen in Kur, sondern das war ein Aufenthalt über Monate.
Das ist richtig, also Weltkultur, nicht nur Weltkulturstadt, das vielleicht auch, ja, bis heute, sondern Weltkurstadt, Kaiserstadt, der Kaiser oder vorher die preußischen Könige kamen hier zur Kur. Viele Schriftsteller, Politiker, Industrielle haben die warmen Quellen damals schon genutzt und tatsächlich entwickelt sich jetzt Wiesbaden zu einem Punkt der Gesellschaft. Hier will man sehen und gesehen werden. Und Wiesbaden überflügelt dann im 19. Jahrhundert sogar Baden-Baden an Bedeutung.
Baden-Baden ist ein gutes Stichwort. Baden-Baden und Wiesbaden haben nämlich eins gemeinsam, ein wunderbares Kurhaus. Das Kurhaus und das Staatstheater sind ja wirklich prägende Bauwerke in dieser Stadt. Was erzählen diese Bauwerke uns über die kulturelle Entwicklung dieser Stadt?
Sie verweisen auch schon in ihrer Architektur und so wie sie dastehen, heute noch, auf die Bedeutung überhaupt der Kultur. Man hat viel Wert gelegt auf das kulturelle Leben, auf Literatur, auf Kunst, bildende Kunst, die Malerei. Und das spiegelt sich in den Gebäuden heute noch wieder.
Immerhin haben einige berühmte Schriftsteller ja fast ihr gesamtes Hab und Gut hier verspielt, was sie immerhin zu guten Romanen und der Weltliteratur bewegt hat.
Dostojewski immerhin verewigt mit einem Denkmal, ja. Ein warnendes Beispiel, wie man mit seinem bisschen Geld umgehen sollte.
Es ist, ich habe so den Eindruck gewonnen, immer mehr, wenn man in die Geschichte von Wiesbaden reinschaut, dass Wiesbaden eigentlich die Stadt um die Jahrhundertwende 19. 20. Jahrhundert war. Und da gibt es heute noch viel zu sehen aus dieser Zeit und davon lebt eigentlich diese Stadt noch, oder?
Ja, ich sagte ja, vor allem architekturgeschichtlich. Das finden Sie in der Form weit und breit nicht. Es liegt natürlich auch daran, dass die Nachbarstädte von vergleichbarer Bedeutung im Zweiten Weltkrieg so stark zerstört wurden. Denken Sie an Frankfurt. Es war ja auch eine prachtvolle Stadt, ja. Noch größer. Mainz, Darmstadt kann man auch etwa vergleichen. War ja auch Residenzstadt. Was ist übrig geblieben? Sehr wenig, zumindest an alter Bausubstanz. Ja, und einfallslos sind diese Städte dann aufgebaut worden, so in den 50er, 60er Jahren. Und die Innenstädte, die Fußgängerzonen ähneln sich. Und das haben sie hier in Wiesbaden nicht. Die Stadt hat wirklich ein eigenes Gesicht.
Was ich auch gesehen habe, weil wir es aus politischer Sicht immer wieder diskutieren, Thema Straßenbahn. Wiesbaden hatte ja mal eine Straßenbahn.
Das ist richtig, ja. Und ist heute die, wenn ich das so überblicke, die einzige Großstadt, die keine Straßenbahn hat.
Das ist auch richtig, ja.
Straßenbahn wurde dann abgeschafft zugunsten des also Omnibusverkehrs, ja, in den 50er, 60er Jahren, als der Individualverkehr die Innenstädte eroberte und andere Städte sich dann auch tatsächlich für eine autogerechte Innenstadt entschieden. War das in Wiesbaden nicht ganz so der Fall. Man hat immerhin noch Wert auf die vorhandene Bausubstanz gelegt. Es sollten tatsächlich Gebäude abgerissen werden, wenn ich recht weiß, sogar die Villa Clementine. Also es ist unvorstellbar. Ja, das sollten große Veränderungen im Stadtkern zugunsten dieser autogerechten Stadt entstehen. Kann man sich aus unserer Zeit heute gar nicht vorstellen. Heute ist es gerade umgekehrt. Ja, autofreie Städte werden propagiert. Aber die Straßenbahn verschwand, das ist richtig. Aber dafür haben wir einen doch gut ausgebauten Busverkehr.
Straßenbahn war in Biebrich, wenn ich es richtig weiß.
Richtig, fuhr bis Biebrich.
Mit Pferdegespann anfangs, oder?
Das ist richtig, das war auch üblich. In jeder Stadt haben sie zunächst mal Omnibusse, Busse, die von Pferden gezogen werden. Und um 1900 fängt es an, beginnt mit Frankfurt. das dann auf den elektrischen Straßenbahnbetrieb umgestellt wird.
Es gab ja tatsächlich zwischendurch wieder die Bestrebung, hier eine sogenannte Citybahn einzurichten. Das scheiterte dann letztendlich am Bürgerwillen. Nicht zuletzt deswegen, weil eine oder die vorgesehene Trassenführung über die Biebricher Allee, also eine unserer Prachtstraßen, gehen sollte. Da haben Sie das, was Sie eben geschildert haben, dass die Villa Clementine dem Autoverkehr weichen sollte. Hätten Sie da an der Stelle sozusagen ähnlich gehabt, dass dann wunderschöne Bäume in der Biebricher Allee der Citybahn zum Opfer gefallen wären? Also die Geschichte wiederholt sich dann doch manchmal ansatzweise.
Ja. Aber immerhin, Sie haben hier, das war ja auch führend, eine eigene Spur für den Busverkehr. Schon 1968 eingeführt, längst vor Berlin und anderen Städten, dass also der Bus immerhin dann doch Priorität vor dem Autoverkehr erhält.
Gut, bei uns ist das eigentlich eine Fahrradspur, wo auch ein Bus drauf fahren darf. Ja. Aus rechtlichen Gründen wurde das so gelöst. Aber trotzdem können wir stolz sein, dass wir da auch mal Vorreiter waren. Jetzt, wo ich einen Historiker da habe, wir haben schon sehr oft diskutiert, warum heißt der Neroberg Neroberg? Weil Nero war zweifelsohne nicht in Wiesbaden.
Das ist richtig. Die Frage habe ich mir auch gestellt. Nero, guck mal, es klingt so treffend, Nero kurz. Also nicht umständlich, sondern kurz und prägnant Nero. Und Nero verweist einfach auf die römische Geschichte. Ja. Cäsarberg, Tiberiusberg. Das klingt umständlich. Ja, ja. Neroberg, kurz prägnant.
Titusberg wäre
das. Titusberg, ja, das klingt vielleicht sogar noch besser. Und Titus hat ja doch einen anderen Stellenwert oder eine Bedeutung.
Ja, Nero ist ein bisschen negativ konnotiert.
Richtig, ja, ja. Bis hin zum Nero-Befehl ja von Adolf Hitler im März 1945. Da haben wir nochmal den Begriff. Aber hier wirkt er doch positiv. Also wenn man oben auf dem Neroberg steht, dann vergisst man die Geschichte und so hundertprozentig sind wir auch nicht informiert, welche Taten oder Untaten Nero wirklich veranlasst hat. Genau. Ja, das ist ja teils umstritten.
Aber auch wenn Nero selbst wohl nicht in Wiesbaden gewesen ist, welche historischen Persönlichkeiten aus Wiesbaden haben Sie denn am meisten beeindruckt? Warum?
Aus Wiesbaden, ja, ganz unterschiedlich. Paul Kuhn, den habe ich nämlich mal kennengelernt.
Die Älteren werden sich noch erinnern.
Ja, ich bin inzwischen auch älter. Also,
immerhin, die haben Paulchen Kuhn.
Paulchen Kuhn, der ist hier geboren. Den habe ich tatsächlich mal auch in seinem hohen Alter erlebt, auf der Bühne noch voller Vitalität. Dann Konrad Duden beeindruckt mich. Der ist allerdings nur in Anführungszeichen hier gestorben, nachdem er die letzten Lebensjahre hier verbracht hat. Ist auch nicht hier beerdigt. Ja, viele, und dann Industrielle natürlich. Alles um die Firma Söhnlein, Brillant und Henkel. Ja, oder Musiker, die hier tätig waren. Max Reger zum Beispiel. Also sind einige, ja, die ausschnittsweise zumindest doch auch eine Bedeutung hatten und deren Wirken sich heute noch in anderen Gebieten fortspiegelt.
Zum Thema Paulchen Kuhn fällt mir eine Geschichte aus meiner Kindheit ein. Ich wollte immer einen Sohn, wenn ich mal einen Sohn haben sollte, ihn Paul nennen. Meine Mutter hat immer gesagt, lass es, denk an Paulchen Kuhn. Möchtest du, dass dein Sohn auch im hohen Alter noch Paulchen genannt wird? Das hat sich bei mir irgendwie eingeprägt. Das fiel mir gerade wieder ein, als sie den Namen nannten.
Ja gut, der Name war ein paar Jahre mal nicht so gebräuchlich heute. Ich bin ja Lehrer, heute kommen die alten Namen wieder. Ja, Paula und Paul habe ich in fast jeder Klasse.
Das Thema war dann durch, als mein Neffe, der vor meinem Sohn auf die Welt kam, Paul genannt wurde, dann war der Name sozusagen
belegt
und ich musste mich neu orientieren.
Ich wollte nochmal zum Neroberg zurückkommen, weil das auch, wie ich finde, eine Gegend ist, die Wiesbaden prägt und von wo man Wiesbaden natürlich auch am schönsten erleben kann von oben. Da ist ja allerhand nicht mehr, was da mal war. Was war denn da mal?
Ja, unter anderem ein Hotel. Ja, das Hotel der Stadt, das dann aber abbrannte und baufällig wurde und dann demontiert wurde.
Gab es da nicht einen Turm auch noch? Ich meine, ich hätte gelesen, es gab auch noch einen Turm.
Ja, in unmittelbarer Nachbarschaft noch einen Turm. Das Fundament steht noch.
Ja.
Das steht noch.
Und die russische Kapelle natürlich.
Die steht heute noch.
Die Kirche, die russisch-orthodoxe Kirche. Ja.
Steht ja heute noch. auch von weitem sichtbar und Motiv von mehreren Briefmarken. Also auch ein ganz besonderer Ort, der auch ja doch Bezüge dann wiederum zu Darmstadt herstellt. Da gibt es ja auch eine russisch-orthodoxe Kirche oder Kapelle. Und dann natürlich die Nerobergbahn und das Opelbad. Also ein Ort, der sich durch seine Vielseitigkeit auszeichnet und natürlich auch der Erholung dient. Also da kann man wunderbar in Ruhe flanieren und hat natürlich dann den Blick auf das schöne Mainz, ja, oder Richtung, genau. Richtung Rheinland-Pfalz, ja.
Und für die Kinder ist der Klitterpark so wichtig. Ja. Und heutzutage ist ja auch dieses Chateau Nero, ein, sag ich mal, rustikales Weinrestaurant oder eine Weinkneipe, wo man in den Weinbergen sitzt, denn weil da gibt es auch noch Wein, ja, tatsächlich. Das ist
richtig, genau, mit herrlichem Blick in der Tat in die Landschaft.
Ja, das ist das Schöne an Wiesbaden. Einmal die Wiesbaden ist eingebettet in eine grandiose Landschaft. Sie haben die Nähe zum Fluss, ja, zum Rhein, dem deutschen Fluss, in seiner ganzen Pracht. Wenn Sie da in Biebrich sitzen am Rheinufer und ein Glas Wein trinken, den Schiffen nachschauen, das hat was. Und andererseits auch die Nähe in den Taunus, ja, was völlig anderes. In ein Mittelgebirge, in den Rheingau, in den lieblichen Rheingau, hier in die Weinberge, auch mit Sehenswürdigkeiten, die man suchen kann. Dann die Nähe zu Frankfurt, also die Lage ist einmalig.
Absolut. Wir haben ja auch noch neben dem Neroberg eine ganze Reihe von weiteren Wahrzeichen. Eins zum Beispiel ist die Marktkirche, die ja auch gerne mal als Nassauischer Landesdom bezeichnet wird. Was macht denn dieses Bauwerk historisch und architektonisch so wichtig für Wiesbaden?
Es ist die Kirche der Protestanten hier, errichtet dann in der Mitte des 19. Jahrhunderts, nachdem ein Vorgängerbau abgebrannt war. Und sie haben zu Recht gesagt, der Dom, ja, für die Protestanten hier im ehemaligen Herzogtum. Denn ein vergleichbares Gotteshaus gab es hier nicht. Sie haben auf der anderen Seite den Mainzer Dom, von Bedeutung die Paulskirche in Frankfurt und hier die Marktkirche, die natürlich einmal architektonisch ein wunderbares Gebäude ist. Wenn man vom Bahnhof kommt, steigt ein paar Meter vor dem Rathaus aus mit dem Bus und dann sieht man, wie sich dieser Bau in den Himmel erhebt. Ganz filigran und gerade vor dem blau-weißen Himmel, wie ich ihn heute erlebt habe, wirkt das so malerisch. Es ist unglaublich und bekannt ist die Kirche ja für seine Orgelkonzerte, die hier Tradition haben.
Genau. Und ein beliebtes Fotomotiv, wenn man auf der Wiesbadener Weinwoche ist, gibt es immer wieder Fotos, genau wie Sie sagen, vor diesem wunderbaren blauen Himmel. Sie haben es auf Ihrem Buch ja auch drauf. Ja, ja. Und auch im Rahmen des Sternschnuppenmarktes bekommt die Kirche nochmal ein besonderes Flair, wenn dann wirklich diese erleuchteten Blumen, Sternschnuppen davor stehen. Das ist wirklich toll.
Und da gibt es ja den Tipp, dass es genau an den von dir genannten Festen sogar Sonderöffnungen gibt, wo man oben auf die Kirche draufklettern kann. Wie ich gehört habe, gibt es da sogar eine Wohnung zwischen den beiden Türmen, die allerdings nicht bewohnt ist, aber da hat mal jemand gewohnt und das kann man dann besichtigen. Also als kleinen Tipp nochmal, wer da gerne hin will, am Weinfest gibt es das und auch am Weihnachtsmarkt.
Habe ich tatsächlich auch selbst noch nicht ausprobiert, muss ich sagen.
Ich auch nicht, aber das ist
auch nicht.
Dann machen wir mal.
Klingt nach einem guten Plan.
Über die Kurstadt haben wir ja schon ein bisschen gesprochen. Was mich jetzt noch interessiert hat, weil Sie das gerade eingangs erwähnt haben, ist das Thema Beleuchtung. Das war ja früher ein richtig schwieriges Thema. Mit Gas ging das ja los. Wir haben jetzt aber diese schönen Leuchter hier in Wiesbaden noch.
Ja, das ist Ihr Glück. Ja, in vielen anderen Städten wurden die alten Laternen abgeschafft, obwohl man die natürlich auch hätte entsprechend umbauen können für heutige Leuchtstoffe, für LED-Leuchten. Und das passt einfach zum Stadtbild hier, das ist ganz klar. Ja, Wiesbaden war eine der Städte, in der sich die Gaslaternen sehr, sehr lange gehalten haben. Also hier wurde erst sehr spät dann doch flächendeckend umgestellt.
Also es scheint sich ja in Wiesbaden so alles so ein bisschen geruhsam, etwas mit Ruhe die Geschichte gehalten zu haben.
Ja, das muss ja nicht negativ sein, ja.
Nö. Gerade wenn es eine schöne Geschichte war.
Ja, wenn damit bedacht umgestellt wird und Verstand, ja, dann spricht nichts dagegen.
Ich muss auch ehrlich sagen, wenn man hier lebt und das jeden Tag sieht, dann verliert man irgendwann leider den Blick für diese wunderbaren Einzelheiten und tatsächlich die Laternen, als ich es in Ihrem Buch gesehen habe, dachte ich ja natürlich, klar, aber hätten Sie mich jetzt so gefragt, wie die Laternen aussehen, ich hätte es wahrscheinlich gar nicht so wiedergeben können, einfach weil es für mich einfach zum Straßenbild dazugehört. Ja, und ich habe erst wieder gemerkt, wie schön eigentlich unsere Stadt ist, als ich mal Besuch von Freunden aus der Schweiz hatte, die wirklich hier mit Riesenaugen durch die Straßen gelaufen sind, durch die Rheinstraße, die Adelheidstraße und gesagt haben, oh mein Gott, was für tolle Gebäude und hier und guck mal da. Und denke ich so, ja stimmt, ihr habt eigentlich recht, aber man geht dann irgendwann sagen mit Scheuklappen da durch. Dabei hat die Stadt wirklich auch viele interessante Details zu bieten und auch wunderbare Gebäude, die vielleicht nicht ganz zentral in der Innenstadt liegen, aber eins dieser weiteren Highlights, das wir ja haben, ist zum Beispiel das Schloss Freudenberg. Ist ja bekannt vor allem gerade auch bei Familien mit Kindern als Erfahrungsfeld zur Entfaltung der Sinne. Aber historisch, welche historische Bedeutung hat denn das Schloss eigentlich gehabt?
Gut, Schloss Freudenberg, um 1860 errichtet, von einem Künstler und wohlhabenden Unternehmer, der sich hier in Wiesbaden zur Ruhe gesetzt hat. Ist auch ein Ort wechselvoller Geschichte. Die Nutzung ist auch spektakulär. Nach dem Ersten Weltkrieg, nachdem der Unternehmer und dessen Familie längst verstorben war, hat sich hier, wie auch in anderen Gebäuden der Stadt und vor allem auch in Hotels, die französische Besatzungsmacht etabliert. Dann diente es als Erholungsheim für Kinder der US-Armee nach dem Zweiten Weltkrieg. Die spielt natürlich hier für Wiesbaden auch eine ganz wichtige Rolle und auch der US-Rundfunksender. Und dann sagen wir in unseren Tagen, Ende des 20. Jahrhunderts, wurde das in die Jahre gekommene Gebäude umgewidmet zu einem Treffpunkt für Familien, ein Ort für Seminare, Theater, Festivals, ein Ort, den man mit allen Sinnen heute erleben kann.
Und tatsächlich dieser etwas in die Jahre gekommene Charme macht das ja gerade erst aus. Also ich weiß, als ich jung war, gab es noch das berühmte Folklore im Garten, was da stattgefunden hat. Das musste dann ja leider irgendwann umziehen. Aber in der Tat, also das Schloss zeichnet sich durch einen ganz besonderen Charme aus und ich kann wirklich jedem nur empfehlen, wer noch nicht da war, sich das Ganze
das
mal
richtig anzugucken. Ist eine Entdeckung wert. Also ich war auch überrascht, als ich plötzlich vor dem Gebäude stand. Man muss suchen, wenn man es genau kennt. Auch der kleine Park ist doch sehenswert. Genau. Ja, das liegt am Rande. Aber wirklich eine Entdeckung wert, wie auch die Fasanerie.
In der Nähe der Horst-Schmidt-Klinik. Also wenn man da mal hingeht, kann man da vorbeischauen. Wir haben jetzt ganz viel gelernt und auch durch Sie noch ein bisschen mehr wertgeschätzt, welche Schätze diese Stadt hier birgt, architektonisch vor allen Dingen. Wir haben den Jugendstil, der hier in Wiesbaden zu Hause ist. Ist das nicht aber auch eine große Verantwortung für die Zukunft, wie man diese Stadt gestaltet?
Geschichte ist immer eine Verantwortung, das auf jeden Fall. Aber die Stadt lebt ja weiter. Sie ist heute, was übrigens viele außerhalb der Landesgrenzen gar nicht wissen, Landeshauptstadt. Immerhin, hessische Landeshauptstadt hat doch also von daher einen ganz hohen Stellenwert politisch gesehen. Sie ist aber auch eine Stadt, die sich der modernen Kunst widmet, in der Kongresse angeboten werden. Eine Stadt, die viele Leute anzieht, unterschiedlichster Art und aus unterschiedlichen Gründen und bietet dann praktisch im Hintergrund noch diese einmalige Geschichte. Was will man mehr als eine einmalige Verbindung zwischen Vergangenheit, Gegenwart und auch Zukunft?
Sie haben vorhin gesagt, es war die Vorgabe, dass Sie 55 Meilensteine in Ihrem Buch beschreiben. Wenn Sie jetzt noch einen weiteren Meilenstein, den 56. hinzufügen könnten, welcher wäre das?
Was die Zukunft angeht, vielleicht, so wenn man sagt, in 10, 20 Jahren, was würden Sie gerne noch für einen Meilenstein hier gesetzt sehen in Wiesbaden?
Ich hätte vielleicht noch mehr geschrieben über das politische Leben, über den Landtag und die Bedeutung der Stadt und Hessens für die allgemeine Politik. also einen Ausblick in der Hinsicht nochmal geben, politisch. Mhm.
Sie sind Historiker, beschäftigen sich viel mit den Städten hier in der Region. Es gibt die 55 Meilensteine auch noch von anderen Städten. Von
Mainz, Frankfurt, kürzlich erschienen Darmstadt, dann über Rheinhessen, also nicht nur Städte, sondern auch Regionen und das Saarland und die Pfalz. Damit habe ich angefangen. Sie ist damals noch 55 Highlights der Geschichte. Es begann mit der Pfalz. Ein weiterer Band war dann auch die Kurpfalz, das ist eine etwas andere Region, und Mannheim.
Gut, das ist natürlich, die Mannheimer werden von der Pfalz ja nie so gern gemocht, aber das haben sie sicherlich irgendwie zusammengekriegt mit den Büchern. Aber wie kommt jemand dazu, sich so mit der Region zu beschäftigen?
Ich bin hier aufgewachsen und bin offen und immer interessiert für Landschaft. Ich bin ein Landschaftstyp, muss ich sagen. Ja, also ich gehe auch gern durch die Stadt, da lernt man die Städte überhaupt erst kennen. Besser als wenn man durch Berlin mit der U-Bahn fährt. Nein, möglichst zu Fuß durch die Landschaft gehen. Und da entdeckt man so viel. Ja. Und ich bin einfach heimatverbunden. Und Wiesbaden gehört ja noch zur Heimat im weiteren Sinne dazu. Also ich stamme aus Worms. Übrigens, über Worms schreibe ich jetzt auch einen solchen Band.
Ich wollte sagen, der fehlt ja
noch. Der fehlt noch, das ist richtig. Und dann ist auch gut, ja, denn diese Ziele müssen ja für mich erreichbar sein.
Ja. Ja. Gut, Rüdesheim ist auch noch so ein Ziel. Da würden Sie vielleicht in Asien einen guten Absatzmarkt noch erwirtschaften.
Ja. Rüdesheim kommt ja hier vor. Es gibt ja in dem Band auch einen kleinen Ausflug Rheingau, ja. Yeah. Denn es gehört irgendwie zu Wiesbaden. Ausflugstipps, Ausflugsziele, sei es jetzt in den Taunus hinein, Bad Schwalbach. Oder auch Rüdesheim.
Wenn Sie sich einen der Wiesbadener Meilensteine aufsuchen müssten, was ist denn Ihr persönlicher Highlight-Meilenstein?
Das ist natürlich schwierig bei 55. So tolle Dinge in
Wiesbaden. Ja, für mich schon der Bahnhof. Und die Bahngeschichte natürlich. Also hinter dem Bahnhof, also dem Empfangsgebäude muss man ja sagen, diesem prachtvollen Jugendstilgebäude, da steckt ja mehr. Ja, und Sie haben ja hier in Wiesbaden die älteste Bahnverbindung Hessens von Wiesbaden über Mainz-Kastell damals. Da war Mainz noch lange nicht an das Bahnnetz angeschlossen, nach Frankfurt. Das ist die älteste Bahnstrecke Hessens von 1840.
Mit allen Problemen, die es uns heute beschert, dass es eben ein Kopfbahnhof ist, ja, und, ja, und die, kein Durchgangsbahnhof.
Ja. Fernverkehrsverbindung jetzt auch nicht ganz so.
Richtig, wir arbeiten noch dran.
Aber immerhin, Sie haben die Nähe nach Mainz und auch Frankfurt und dann kommt man in die weite Welt.
Jetzt hätte ich zum Schluss noch eine Frage. Ich habe mich am Anfang, als wir uns unterhalten, dann habe ich Ihnen erzählt, ich bin auch in der Schule sehr geschichtsinteressiert gewesen. Sie sind Geschichtslehrer. Dani hat auch mit Schule zu tun. Das Schulfach Geschichte, warum ist das so toll?
Weil es Auskunft gibt über unsere Vergangenheit, und die Vergangenheit ist notwendig, um die Gegenwart zu kennen und damit natürlich auch die Zukunft. Ich bedauere nur, dass der Stellenwert des Faches permanent abgenommen hat. Ja, man kann leider nur noch im Überblick und sehr oberflächlich unterrichten. Es gibt kaum noch Stunden. Das bedauere ich. Ich meine, die Geschichte schreitet voran, ja. Ich bedenke,
der Stoff geht nie aus.
Das ist es. Ja, wird ja immer mehr.
Ja.
Und da wird oftmals gestrichen. Manche Themen kommen so gut wie nicht mehr vor, die zu meiner Zeit noch einen gewissen Stellenwert hatten.
Also ich kann mich an viele Jahre Absolutismus in meiner Geschichtslaufbahn erinnern.
Oder der 30-jährige Krieg, das war so ein bisschen der Tiefpunkt.
Den haben wir eher nur gestriffen. Also ja, wie gesagt, wir haben ganz lange Absolutismus und haben uns dann an Stellungskriegen im Ersten Weltkrieg festgehalten.
Ja, gut, die Kriege. Also 30-jähriger Krieg spielt heute gar keine Rolle im Literatur- oder Deutschunterricht vielleicht noch, aber schon gar nicht mehr im Geschichtsunterricht.
Herr Dr. Koch, ganz herzlichen Dank. Wir haben nochmal einen kleinen Rückblick auch auf diese Stadt gemacht, die sicherlich, ich habe es schon mal gesagt, um die Jahrhundertwende den Glanzpunkt hatte. Heute können wir ihn hier und da noch erleben. Wir haben gerade in den letzten Jahren so ein bisschen den Niedergang an einigen Stellen dieser Stadt beklagt. Hoffen aber, das war ja auch mal ein Ziel von uns, dass die Lilien wieder erblühen. Da arbeiten wir dran. Und Bücher wie diese, die nochmal dran erinnern, wie schön diese Stadt sein kann und mal war, helfen uns dabei und wir bedanken uns sehr herzlich, Herr Dr. Koch, dass Sie bei uns waren.
Vielen Dank, sage ich, und viel Vergnügen beim Lesen des Bandes.
Ja, vielen herzlichen Dank auch von mir und ich werde wieder mit offeneren Augen durch Wiesbaden gehen als die letzten Jahre. Vielen herzlichen Dank.
Das Buch heißt Wiesbaden, 55 Meilensteine der Geschichte, erschienen im Sutton Verlag von Dr. Jörg Koch.